Amen. Ja. Berauscht euch nicht mit Wein. Das fängt schon gut an. Sondern werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das war schon mal eine gute Gelegenheit, der Heilige Geist zu erleben heute Morgen. Das kannst du zu Hause machen, ganz alleine für dich, mit deinem Ehepartner, mit der Familie und hier in der Gemeinde. Wenn wir miteinander Gott anbeten, loben und preisen, dann bewegt der Heilige Geist in unserem Herzen was. Und das ist Thema heute Pfingsten. Aber ich mache keine Pfingstpredigt. Gott hat mir was anderes aufs Herz gelegt, und zwar der Heilige Geist im Alten Testament. Heilige Geist ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Den gab es. Den gab es schon immer. Das wollen wir mal gleich sehen. Einschalten. Ja, das wäre schon mal so ein Bild davon. Ja. Ja. Ganz am Anfang der Bibel, bei der Erschaffung der Welt, hören wir vom Heiligen Geist. Also der ist vom Anfang bis zum Ende in der Bibel drin. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte oder brütete über den Wassern. Heiliger Geist war am Anfang der Schöpfung dabei. Der hat diese Welt mitgeschaffen, der hat dieses Weltall, dieses Universum mit seinen Milliarden von Sternen und Galaxien, was da alles drin rumschwirrt, geschaffen. Und dich und mich. Ja. Der Heilige Geist kommt im Alten Testament vor. Und mir ist wichtig, dass wir wissen, er geht nichts. Was ist denn? Es ist gegangen, ein bisschen langsam. Also die Bibel, die sagt uns eigentlich, dass wir im Alten Testament schauen können. Jesus hat gesagt im Alten Testament, ihr lest da drin von mir und sie ist, die von mir Zeugnis gibt. Also Jesus kommt im Alten Testament vor. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, können wir das im Alten Testament sehen. Und die erste Gemeinde, die hat ja keine Neues Testament gehabt in dem Sinn, ja, da war ja noch nichts da, das war ja noch nicht geschrieben. Und so schreibt der Paulus an die Römer, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Paulus im Korintherbrief, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Altes Testament. Paulus schreibt an der Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das hat er über das Alte Testament geschrieben. Das heißt, wenn wir hineinschauen, dann können wir aus dem Alten Testament was mitnehmen. Und wir schauen uns zwei Männer an im Alten Testament. Wer erkennt sie? Hä? Ja? David und wer noch? Saul. David und Saul. Saul und David eigentlich. Saul war ein bisschen älter, war schon vorher da. Und da schauen wir uns mal an. Also ich lese die Bibel einmal im Jahr chronologisch durch, also so wie sie geschrieben worden ist, wie die Abläufe waren zeitlich. Und da komme ich irgendwann mal so März, April, glaube ich, komme ich zum Samuel, 1. Samuel, und dann lese ich das durch. Und dann lese ich das Leben Sauls, und da muss ich ganz ehrlich bekennen, da wird es mir ganz anders. Wenn ich sein Leben anschaue, mit dem, wie er berufen wurde, was alles in seinem Leben passiert ist und wie er geendet ist. Und ich kann mir nicht helfen, irgendwie identifiziere ich mich manchmal mit ihm, weil ich meine eigene Schwachheit sehe, weil ich meine eigene Fehler sehe, aber es muss ja ein Mittel geben, trotzdem ein erfolgreiches Leben zu führen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Na? Fanny, geht nichts, oder? Oder hast du mir die Batterie genommen? Also, was die beiden Männer verbindet, beide Männer, Saul und David, sind von Gott berufen gewesen. Beide Männer von Samuel, dem Propheten, dem Richter damals, dem letzten Richter, sind sie gesalbt worden zur Bestätigung, dass sie König sein sollen. Beide wurden vom Heiligen Geist ganz besonders bewegt. Das ist das, was mich so, ja, ich sage, wo ich denke, man muss aufpassen. Beide waren erfolgreiche Feldherren und beide Männer waren große Sünder. Ja, kommen wir nachher nochmal dazu. Saul, der erste König Israels, wollte den König haben. Die haben die Schnauze voll gehabt von der Richterzeit. Sie wollen sagen, wir Samuel, mit deinen Söhnen, das funktioniert ja auch nicht. Wie soll er die nachfolgen? Wir wollen einen König haben. Wir wollen sein wie alle anderen Nationen. Und so ein Satz, der sollte uns als Christen aufmerken lassen. Wenn wir Christen werden wollen, wie die Nationen, wie unsere Umgebung, dann kriegen wir ein ganz großes Problem. Ich glaube, dass wir Christen uns immer absetzen. Wenn wir mit Jesus nachgehen, wenn wir Jesus folgen, dann werden wir uns immer absetzen von unserer Umwelt, weil wir sind anders. Ja? Wir sind immer gleich, wir machen immer alles mit. Ja, man kann sich über Frankfurt freuen, dass sie Bayern gewonnen haben, das ist nicht schlimm. Aber wenn das unser Leben bestimmt, solche Sachen, ich glaube, dann sitzt Jesus nicht mehr auf dem Thron. Und Jesus will auf dem Thron sitzen. Schauen wir uns mal Saul an. Da steht im 1. Samuel Kapitel 6, da sagt Samuel zum Saul, und das ist so ein harter Hammer Vers, ja. Der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen, also mit den Propheten, denen er begegnet, weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. So ein Vers, meines bescheidenen Wissens nach, findest du über niemand ausgesprochen im Alten Testament. Du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt. Das ist fast schon, du wirst von neuem geboren worden. Fast schon, ja. Das ist ja immer noch Altes Testament. Es ist immer noch der alte Bund. Aber ein Hammersatz. Du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt worden. Und es hat sich dann auch kurz darauf erfüllt. Und es geschah, als er Saul sich umwandelte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. So ein Hammer. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Als sie dorthin an den Hügel kamen, sie, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen. Und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Leute, das ist mehr, wie wir manchmal haben. Ja? Das war ein Charismatiker. Ein alttestamentlicher Charismatiker. Also, mehr kann Gott nicht machen. Sage jetzt mal, ein neues Herz gebe, der Heilige Geist so auf ihm ruhen lasse, dass er, neue Sprache oder wahrscheinlich nicht geredet, das haben sie damals so nicht ganz, das ist was im Neuen Bund, ja, aber er hat prophetisch geredet. Und ich denke, wenn wir sowas lesen und sowas hören, also mir geht es durchs Herz, muss ich sagen. Ja. Da denke ich, das habe ich alles auch erlebt. In einer anderen Tiefe nochmal. Neutestamentlich ist ja nicht so. Im Alten Testament hat der Heilige Geist auf die Personen geruht, also Priester, Propheten und Könige waren gesalbt. Und im Neuen Testament sagt Jesus, ich werde euch den Tröster senden und der wird in euch sein. Der wird in euch sein. Das ist eine total andere Qualität. Also Gott ist Mensch geworden in Christus, der hat die Herrlichkeit, Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist in unser Dreckloch runtergekommen, hat sich die Windler wechseln lassen, von Baby an, ist ein blutiger Tod gestorben am Kreuz, hat geschwitzt, hat gebetet, dass ihm das Blut runtergekommen ist, weil er so Angst gehabt hat. Und so hat Jesus auf dieser Welt gelebt, und hat eine Sündenvergebung erwirkt. Und jetzt nach dieser Sündenvergebung für die Menschen war es möglich, dass Gott in uns einziehen kann. Vorher war das nicht möglich. Jesus war noch nicht gestorben. Und jetzt ist es möglich, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das muss man sich fast nicht so glauben. Aber wenn die Bibel es sagt, dann ist es wahr. Dass wenn du Buße getan hast, dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du umgekehrt bist von deinen alten falschen Wegen, wenn du sagst, Herr, ich will mit dir gehen, vergib du meine Schuld und du lässt dich taufen, das ist der normale Weg, Buße, Glaube, Buße, Taufe und dann kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Gott ist es sich nicht zu schade, in uns schwache Menschen Platz zu nehmen und in uns zu wohnen. Und die Bibel sagt, dass Gott nicht die Weisen und Mächtigen erwählt hat, sondern das, was schwach ist und das, was nichts taugt vor der Welt, das hat er erwählt. Menschen wie dich und mich. Also lauter tauge nichts hier drin. Nein, so ist es nicht. Wir sind keine Taugenichse mehr, sondern Jesus hat uns verändert. Er kann jetzt mit uns was machen. Aber vorher waren wir fürs Reich Gottes untauglich, haben wir nichts getaugt. Und das Reich Gottes wird auch nicht gebaut mit Intelligenz und Strategie, die sich Menschen ausgedacht haben, sondern das Reich Gottes wird gebaut mit ganz einfachen Leuten. Jesus hat sich eine Truppe erwählt. Hätte von uns, also sagen wir, ich hätte mich mal selber erwählt, so ein Jünger zu sein, da mitzumachen bei den 12, ja. Und Jesus hat sich 12 ganz einfache Leute, Zöllner, das war der letzte Dreck früher, ein Zöllner, geht am Zoll vorbei, da sitzt der Matthäus und Jesus sagt, komm, folge mir nach und der macht es. Der macht, kannst du dir das vorstellen, dass du, als du nicht gläubig warst, an deinem Arbeitsplatz sitzt und du hörst eine Stimme, wo du siehst, hörst, das ist Jesus, komm, folg mir nach und du stehst auf und gehst. Das ist der Hammer. Und der Matthäus hat es gemacht und hat ein wunderbares Evangelium geschrieben. Das Matthäus-Evangelium. Und so gebraucht Jesus Menschen. Und dann hat auch der Saul war, ich sag mal, mental auch jetzt nicht mega. Der hat zwar eine schöne Figur gehabt, groß, Hauptgröße, Kopfgröße wie alle anderen, war herausragend äußerlich, aber innerlich war er eigentlich ein ziemlich, ziemlich schwacher Mann. Tja, haben wir schon gehabt. Jetzt schauen wir uns mal das Leben Sauls an. Obwohl er von Gott ein neues Herz bekommen hat, obwohl der Heilige Geist mit ihm war, obwohl er prophetisch geredet hat, also für mich ist es eine totale Tragik, ja. Wenn man so ausgerüstet startet und wenn man das so liest, können wir jetzt nicht alles so lesen, was im Samuel geschrieben ist, im 1. Samuel, aber man merkt, seine Beziehung zu Gott, die war oberflächlich. Da haben wir, wenn er mal nicht so genau gewusst hat, wo es lang geht, ja, dann, okay, komm, rufen wir mal den Herrn an, schauen wir mal, was wir machen sollen. Und dann stand drinnen, der Herr antwortete ihm nicht an diesem Tag. Da kam nichts. Da war nichts da. Er war, und gut, das muss ich auch noch sagen, das darf ich nicht verschweigen. Als Saul verworfen wurde, von Gott König zu sein, da steht drin in der Bibel, dass Gott einen, als der Heilige Geist wich von ihm und ein böser Geist von Gott ängstigte ihn. Glaubet ihr mir das? Steht in der Bibel drin. Habt ihr, wer das schon mal gelesen? Einer, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir Volksabstimmung, sieben. Ja, aber das muss man sich auch erst mal erklären. Ein böser Geist vom Herrn, von Gott, der ängstigte ihn. Der ist gekommen, hat den Saul ein bisschen blockt, dass der David kommen musste und mit der Harfe ihn ein bisschen durch Musiktherapie ein bisschen beruhigen. Ich sag mal, mit geistlichen Liedern. Vielleicht hat er der Herr ist mein Hirte gesungen auf seiner Harfe, ich weiß es nicht. Aber das hat dem Saul gut getan. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Gott hat diesen Geist nicht gesandt, um den Saul zu plagen, sondern dass er wieder zurückkommt, ja? Dass er wieder zurückfindet in die Spur, in die richtige Spur. Ich glaube, dass das Ziel war, denn alles, was Gott tut, das ist was Gutes. Ja? Gott hat diesen Saul auch nicht einfach jetzt weg mit dem, da werden wir alle schon lange nicht mehr da. Sondern er hat nochmal ein Register gezogen. Er sagt, vielleicht nützt es was. Vielleicht hilft es ihm, dass er wieder zurückkehrt zu mir. Und es hat leider nicht geholfen. Er hat in Selbstmitleid gehabt, oh, ich bin ganz allein, keiner hilft mir, alle verschwören sich gegen mich, keiner vertraut mir, sogar mein eigener Sohn. Und wenn es mal dran ging, dass seine Position in Gefahr war, dann hat er auch mal ein paar Dutzend Priester umbringen lassen, wenn er gedacht hat, die haben mit dem David zusammengearbeitet. Also das ist schon heftig. Wir lesen es auch in der Bibel und ich glaube, er hat mehrfach die Gelegenheit zur Umkehr gehabt. Da war immer wieder mal eine Station da, wo sagen hätte können, wo in sich schlagen hätte können, hat gesagt, Herr, irgendwo bin ich auf dem falschen Weg, bitte bring du mich wieder zurück, vergib du mir meine Schuld. Und ich glaube, Gott hat es gemacht. Bin ich echt überzeugt. Er hat diese Umkehr nicht wahrgenommen. Und das möchte ich uns auch ganz arg ins Herz legen. Ja? Wenn der Heilige Geist dir irgendwas aufträgt, was sagt, bring das in Ordnung. Sonst geht es mit mir nicht weiter. Weil Gott wird sich uns nicht anpassen. Das ist eine ganz klare Ansage. Gott wird sich uns nicht anpassen. Wir müssen uns an Gott anpassen. Weil Gott hat was Gutes mit uns vor. Er lässt uns nicht einfach so laufen. Lest die 7 Sinnschreiber in der Offenbarung. Ja? Der lässt die Gemeinde nicht einfach laufen, sondern der legt den Finger auf die Wunde, sagt, das und das ist gut und das kann ich vergessen. Und da muss ich was ändern. Und Gott möchte, dass wenn wir merken, wir liegen irgendwo falsch, wir haben jemanden nicht vergeben, ja, wir haben das Finanzamt betrogen, weiß ich nicht, wie das mit unseren Gehältern geht, aber vielleicht geht's. Weißt du, vielleicht verdient ihr so viel. Wie auch immer, es gibt so viel. Ehebruch, Mord. Ne? Kommen wir nachher noch dazu. Und der Heilige Geist möchte, dass wir umkehren. Ne? Wir brauchen diese Tragik nicht erleben. Und jetzt lesen wir, was in 1. Chronik steht über das Lebens, das Resultat, das Endergebnis. So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hat, in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte, und auch, weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen. Aber bei dem Herrn hatte er keinen Rat gesucht. Ja, das ging bis zum tiefsten Okkultismus bei ihm. Ja, wenn ich Gott, und so ist es in unserer Gesellschaft auch, wenn ich Gott rausschmeiße, dann kommt was anderes. Es gibt kein Vakuum. Dann kommt automatisch was anderes. Und wenn wir Gott nicht erlauben, in unserer Gesellschaft zu wirken, da kommt was anderes. Haben wir im Dritten Reich gesehen. Ja, da war vorher eine große Erweckung. Da ist vorher die Pfingstbewegung entstanden in Deutschland. Und dann hat man gesagt, sogenannte Geistliche haben gesagt, das ist ein undeutscher Geist. So kann der Heilige Geist nicht wirken, wie es dort zugeht bei denen. Und dann kam ein anderes Feuer. Da kam ein anderer Prophet, wo prophetisch geredet hat, wo gesagt hat, 12 Jahre gebt ihr mir Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Ja? Und es hat gestimmt. Du hast Berlin hinterher nicht mehr wiedererkannt, wenn du mal 12 Jahre weg warst. Das ist das Resultat. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns will, dass sowas mal bei uns steht. David, als Gegensatz, startete ähnlich wie Saul. Samuel wurde zum Vater von David geschickt und er sollte einen von seinen Söhnen salben. Er hat 8 Söhne gehabt. Der Größte, der Älteste, wo kam, hat der Samuel gesagt, ah, das ist eine gute Figur, macht was her. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Den habe ich verworfen. Das ist nicht der, den du salben sollst. Weil Gott sieht das Herz an. und nicht die Person. Der guckt nicht, was äußerlich ist, sondern der sieht das Herz an, was dort drin ist. Das interessiert mich. Und dann 7 Versuche, alle gescheitert. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ja, habe ich jetzt irgendwie falsch gehört oder was? Und dann hat er den Papa vom David gefragt und der sagt, ja, ist nur einer da, der ist bei den Schafe draußen. Ja, dann holen wir. Wir machen hier nicht weiter, bevor der nicht da war. Und dann steht ein wunderbarer Text in der Bibel. Ja, zurück. Wir sind so weit. Ich lese es vor, weil das ist diese Salbung, das ist ein wunderbarer Hinweis auf Jesus. Dankeschön. Dann nahm Samuel das Füllhorn, das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Wenn ich so einen Text lese, da steigt das Bild in mir empor, wo Jesus am Jordan war und zum Johannes geht und sagt, ich will mich von dir taufen lassen. Und er sagt, nee, das, ich muss mich ja von dir taufen lassen. Nee, mach. Du mich taufen, das so ist es geplant vom Vater im Himmel und so machen wir das. Und er tauft ihn und Heilige Geist kommt in Form einer Taube für Johannes sichtbar und setzt sich auf Jesus. Und ist immer, Jesus hat der Heilige Geist schon vorher gehabt. Ja. Jesus ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Der war schon immer da. Auch für Johannes war das Zeichen, das ist der Messias, das ist der Erlöser. Das ist derjenige, der die Sünden der Welt trägt. Gell. Und ich glaube, dass das auch so ein Text ist, wo die Bibel schon was von Jesus sagt, wo alle dabei waren, wo alle diese Stimme vom Himmel gehört haben, wo Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihm liegt mein Wohlgefallen. Und da sehen wir auch Vater, Sohn und Heiliger Geist an einem Ort zur gleichen Zeit. Und das gehört zusammen. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. So, jetzt kommen wir zu David. Da wird mir es auch immer schlecht, wenn ich das lese. Wenn ich beim Samuel das lese, ich weiß, ich kenne ja die Geschichte, ich weiß ja, wie es ausgeht, wie alles ist, aber wenn ich das lese, wie David eigentlich in die Schlacht mitziehen sollte, eine Stadt einnehmen und ich sage, ja, komm, bleib zu Hause, das können wir auch ohne dich mal erledigen. Mach mal Pause, leg die Beine hoch, lass dir es gut gehen, mach ein bisschen Wellness. Und dann steht in der Bibel drin, und David erging sich auf dem Dach seines Hauses. Ja, war lauter Flachdächer früher. Und er ist, wisst ihr, was dem war? Dem war es langweilig. Der hatte nichts zu tun. Der wusste nicht, was er machen sollte. Und dann, ja, sitze ich halt ein bisschen hoch. Schauen wir mal, was passiert. Und dann taucht diese Frau Bathseba auf und wäscht sich. Ist mir auch ein Rätsel, warum man da ins Freie geht. Wie blöd kann man sein, aber es geht. Ja? Es funktioniert. Du brauchst gar nichts dabei denken. Blöd sein kannst du, ohne groß nachzudenken. Du hast kein Problem. Es ist kein Problem. Nicht. Und David sieht die Frau und lässt sie zu sich holen. Und die schlafen miteinander. Und also wenn ich den Text richtig lese oder wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie sich gereinigt von ihrer Unreinheit. Also die hat gerade ihre Regel gehabt. Und eigentlich, wo ich als fünffacher Vater, ja ein bisschen winzige Ahnung habe davon, dürfte es eigentlich gar kein Baby geben, oder? Oder wie sind Gynäkologen hier? Geht nicht, gell? Eigentlich nicht, so dann irgendwann mal nach 2 Wochen wieder oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte ich gar kein Baby bekommen dürfen und es kam ein Baby. Und jetzt musste das verdeckt werden, vertuscht werden. Lässt den Mann von ihr, den Usia, holen und sagt, Junge, wie ist denn der Schlacht gewesen und so weiter. Ja, war gut, kämpft alles, aber so fit, okay. Dann gehst du jetzt schön heim. Und der Plan von David war, der geht jetzt heim, schläft mit seiner Frau, war lange im Feld, schläft mit seiner Frau und dann kann das Baby kommen. Ja, das war der Plan. Jetzt ist er aber nicht heimgegangen, sondern hat sich irgendwo auf den Boden gelegt. Sie, hat er den wiederkommen lassen? Wieso gehst du nicht heim? Sie sagt, ja, du meinst, Joab und alle Feldherren, die liegen draußen auf dem Feld und ich soll mich daheim bequem im Bett von meiner Frau machen. Das kommt ja überhaupt gar nicht in Frage. Das ist eine Haltung, oder? Also, was hättet ihr gemacht? Ich wäre nichts wie heim. Hätte ich gemacht? Nichts. Toll, endlich mal ein bisschen ein Wochenende zu Hause. Er hat es nicht gemacht. Und dann hat David ihn nochmal kommen lassen, hat ihn eingeladen zum Essen, hat ihn betrunken gemacht und hat ihn wieder heimgeschickt. Der ist aber nicht, der ging, ich sage es mal auf Schwäch, der ging ums Verrecken nicht nach Hause. Ja, der ging da. So, jetzt hat was, guter Rat teuer. Dann hat er den kommen lassen, hat ihm ein Briefchen geschrieben, wo drin stand, das gibt's am Joab. Und in diesem Brief, den hat der Usia natürlich nicht gelesen, da stand drin, also lieber Joab, wenn der kommt, dann stell ich ihn an der Stelle, wo es ganz gefährlich ist und es trifft immer mal wieder einen im Krieg, dass er tot ist. Und so war es dann auch. Und es war eigentlich, der Joab, eigentlich muss ich sagen, war Beihilfe zum Mord, was der Joab gemacht hat. Das macht man nicht sowas. Joab hat aber keine Federlesens gemacht, hat es so gemacht. Usa ist gestorben. Und Gott hat es aber nicht so standen lassen, der große David. Ja. Und wisst ihr, was mich das erinnert? Das erinnert mich ans Paradies. Ja. Alles schön, entspannt, ruhig. Dürft ihr nicht von den Früchten dieses Baumes essen? Kommt der Stimme, ja? Wir dürfen sie nicht mal angucken. Ja, dann probiert mal, esst mal, dann werdet ihr sein wie Gott. Und es war wie paradiesische Zustände und der David fällt so brutal drauf rein. Und es sagt mir, ich muss aufpassen in meinem Leben, dass manche gute Gelegenheit, es kann sich als totaler Schuss nach hinten. Also wir müssen aufpassen, also das können wir nicht machen. Und wisst ihr, das Interessante ist, Jesus, der ja als Davids Sohn identifiziert werden sollte. Was sagt er in der Bergpredigt? Der redet über Ehebruch, was Ehebruch ist. Wenn du eine Frau ansiehst, und ich glaube, umgekehrt gilt es für die Mädels genauso, ihre zu begehren, ja, dann hast du in deinem Herzen schon die Ehe miteinander. Dann hast du deinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Und ich glaube, ich sage da nicht so viel. Willkommen im Club. Wenn wir ehrlich sind, wir Männer, ja, ist ja so, mir war die heute überschüttet und zugemüllt. Du kannst ja nicht mal mehr eine seriöse Webseite aufmachen, ohne dass dir irgendwas entgegenlacht. Ist so. Ja, wir sind da ganz arg gefährdet. Und mit dem Mord, wenn du denkst, dein Bruder ist ein Vollidiot, ist ein Depp, dann hast du in deinem Herzen schon einen Mord begangen. Ja. Und Jesus distanziert sich hier eigentlich von David, er sagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Interessant ist, dass wie die Sachen, die wir im 1. Samuel lesen, die findet man in der Chronik nicht mehr. Da findet man noch, dass er die Leute hat zählen lassen damals, wo in die Hose gegangen ist, ja, wo dann der Todesengel kam. Aber da findet man nichts mehr. Vergeben und vergessen, das andere hat man festgehalten. Nicht mit der Fernbedienung umschalten. Und jetzt kommt der Unterschied. David war bereit zur Buße. Als der Prophet Nathan kam und hat gesagt, du bist der Mann, der diese Sauerei verübt hat. Und hat er gesagt, ich bin schuldig. Ja. Und wir lesen das auch in seinen Bußpsalmen drin, dass es ihm eigentlich in Wirklichkeit dreckig ging. Und so ist es, wenn wir vor Gott nicht in Ordnung sind, dann kann es uns nicht gut gehen. Es geht nicht. Weil der Heilige Geist ist betrübt in uns. Ja, der signalisiert, ey, so sind wir keine große Kameraden, wenn du so machst. Und ich will das eigentlich ganz anders haben. Aber David war bereit zur Buße. Und David lebte eigentlich von Jugend an schon immer mit einer engen Beziehung mit Gott. Das kann man in seine Psalmen lesen, was da alles drinsteht. Wie er mit Gott begegnet ist, wie er auf Gott vertraut hat, wie er Gott sein Leid geklagt hat, ja, wie er seine Verzweiflung Gott mitgeteilt hat. Und David hat sich Gottes Willen untergeordnet, wenn er das gemerkt hat. In seinen Psalmen lesen wir viel von Gnade und Vergebung. Das sind neutestamentliche Dinge. Ja. David hat eigentlich schon neutestamentlich gelebt. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Saul und zwischen David. Er ist in einer engen Beziehung zu Gott, hat er gelebt. Und ich glaube, das ist das, was der Herr heute Morgen sagen möchte. Mach's nicht wie der Saul, der mich anruft, mal, wenn er gerade denkt, sich mal passt gerade, oder wenn es notwendig ist, sondern bleib beständig an Jesus dran. Und ich weiß, wie schwer das ist, ja, in unserer Welt. Ich weiß selber, wie schwer das ist. Also ich bin, der Herr sei gelobt und gepriesen, am Donnerstag vom Beinarzt zur Berindung vorgeschlagen worden. Also nie wieder, nie wieder Schreibtisch sitzen, nie wieder bloggen mit den Sachen, die es da alles gibt, wo ihm wirklich die Kraft rauben, wo man mit heimnimmt. Ja, das schüttelst du ja nicht ab, sondern das nimmst du ja mit nach Hause. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Und unser Glaubensleben, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, ein guter Kampf des Glaubens, wo Gott uns als Sieger berufen hat. Ja, wir sollen überwinden, steht in der Offenbarung. Denn wer überwindet, dem werde ich das und das jenes geben oder werde ich dieses oder jenes tun. Gott fordert was von uns, aber er gibt uns die Kraft, dass wir es tun können. Und da kommt eine riesige Belohnung dann hinterher noch raus. Also dieser gute Kampf des Glaubens, der lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben keine andere Chance, als aus der Gnade und der Vergebung heraus mit Jesus immer zu leben. Wenn ich denke, was ich jeden Tag verbocke und manches merke ich gar nicht. Das ist, versteht ihr, was macht mir jeden Tag, wo wir gar nicht merken, dass das, also, ja, nicht top war das. Manches sind wir einfach so gewohnt. Das sind Lebensabläufe bei uns drin. Und ich glaube, Herr möchte uns da hinbringen, dass wir zu da kommen, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne ihn können wir nichts tun. Das geht nicht bloß geistig in der Gemeinde. Das gilt für unser ganzes Leben. Jeden Tag müssen wir sagen, Herr, ich will an dir dranbleiben heute. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich Zeit zu nehmen. Und das empfinde ich als ein Riesenprivileg, wo ich jetzt fast über 40 Jahre Schichtdienst gemacht habe, Tag und Nacht gearbeitet, Wind und Wetter, Sonne, Sonntag, Feiertag, Weihnachten. Und seit Januar, seitdem bin ich krankgeschrieben, da stehe ich morgens auf, frühstücke gemütlich mit meiner Gattin, spreche mal über unsere Träume, wo wir danach gehabt haben, trinke mal gemütlich Kaffee, da gehe ich runter, mache mir noch einen Tessel Kaffee mit, mache ich mal stille Zeit, Bibel lese, ein bisschen Gitarre spiele, den Herrn loben und preisen, kann mir die Zeit nehmen, das ist so super, kann gemütlich meine Bibel lesen, kann drüber nachdenken, kann Gott sagen, was ich nicht begreife, weil ich begriffsstutzig bin. Und dann erklärt er mir das. Das ist ein Traum, das ist ein absoluter Traum, das ist ein Geschenk Gottes, dass ich das jetzt machen darf. Und das mache ich jetzt. Das nutze ich schamlos aus. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man das nicht machen kann. Wenn das nicht geht, ja, wenn du im Berufsstress drin bist. Und ich habe mir gestern meine Gattin ins Krankenhaus fahren müssen, weil sie Probleme gehabt hat. Und wusste nicht, musste länger bleiben, war nicht sicher, musste CT und Bluttests machen. Und dann war sie so im Krankenhaus und ich habe Bayern gegen Frankfurt angeschaut. Und abends so haben wir mit WhatsApp ein bisschen was geschrieben, so der neueste Stand ausgetauscht. Und dann war es nicht klar. Und irgendwann mal, so um 12 Uhr rum, hat sie gesagt, also sie darf heim, sie kann diese Medikamente auch zu Hause nehmen. Und dann bin ich dann aufgefahren ins Krankenhaus, ins BBK oben, in einzelne Zimmer, in Lichter brennt, und da ist ein Doktor laufen sehen und so weiter. Und da habe ich gedacht, bin ich froh, dass ich nachts nicht mehr schaffen muss. Dass ich in der Regel ins Bett gehen kann. Schlafen kann ich sowieso noch nicht, das dauert noch ein bisschen, bis ich wieder schlafen kann, aber das kommt. Bin ich froh, dass ich mich nicht mehr reinhängen muss, kommst morgens total fertig heim, kannst nicht schlafen und dann schlafst du, nach 3 Stunden stehe ich wieder auf der Matte. Das ist ein Segen, das ist was Wunderbares. Und ich weiß, wie das ist, wenn man so voll drinsteckt im Beruf, in der Ausbildung. Aber ich glaube, dazu ist der Heilige Geist gekommen, dass er uns da Kraft und Gnade dazu gibt, dass wir da durchhalten, dass wir nicht aufgeben. Ja? Der ermutigt uns, komm, hol deine Bibel raus. Wisst ihr, warum Jesus gesagt hat in Lukas 24, steht es in der Endzeitrede, da geht es um die ganze Katastrophen, die kommen, und Jesus sagt, wenn seht, dass das alles anfängt zu geschehen, dann hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich glaube, das ist ein Wort an alle Smartphone-Besitzer. Vor allem an die Gläubige, ja. Wo du gehst und stehst, laufen Leute so, die sind ferngesteuert. Und versteht ihr, wenn ihr die halbe Zeit, wo ihr in euer Smartphone reinguckt, wenn ihr die in die Bibel reinguckt, ich glaube, der Reinhard Bonke kniet sich für euch nieder. Nein, macht er nicht. Nee, aber das hat auch Auswirkungen, was wir in unserem Leben zulassen. Ja, das Smartphone ist toll, das ist ein tolles Tool, kann man viel damit machen. Aber das darf nicht unser Leben beherrschen. So, und das steht über David in der Chronik drin. David starb in gutem Alter, satt an Tagen, der hat genug gehabt, Reichtum und Ehre. Wollt ihr das haben? Blöde Frage, ist eine blöde Frage. Aber das ist doch was, ein Ziel, wo man sagen kann, ja, wenn ich mal von dieser Erde gehe, dann steht der Herr da und sagt, hast gut gemacht, Bruder, hast gut gemacht, Tochter. Mädel, war. Du hast durchgehalten, du hast das super gemacht. Und ich glaube, das lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sein Leben zu überprüfen. Wo bin ich? Ja. Wo bin ich wieder Saul? Wo interessiert mich das alles irgendwo gar nicht mehr? Und wo bin ich David und schmeiß mir in den Staub, sag, Herr, hilf du mir. Gib du mir neue Kraft, dass ich wieder in deinem Reich was machen kann. Das Leben Sauls habe ich extra in Rot geschrieben, Gefahr, Rot. Das Leben Sauls ist als Warnung zu verstehen, nicht leichtfertig die Gnade Gottes und das Wirken seines Heiligen Geistes zu verspielen. Lasst uns das nicht, alles was die guten Gaben, was uns Gott gegeben hat, lasst uns das nicht irgendwo so selbstverständlich nehmen. Es ist eine außerordentlich große Gnade, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass wir zu seinem Reich dazugehören dürfen. Und der Teufel, der will das rauben. Teufel gibt's wirklich. Ja, das ist keine Hirngespinst oder Erfindung von irgendeinem Mittelalter, sondern es ist eine Person. Und der will dir das rauben. Und Gott hat dir die Kraft gegeben, dass du diesen überwindest. Der in der Welt ist, oder der in dir ist, der ist größer wie der in der Welt draußen ist. Ja. Du hast Jesus, du hast den Sieger von Golgatha, den auferstandenen Herrn, der lebt in dir, wenn du von neuem geboren bist, dann lebt er in dir. Und dann hast du alle Kraft, alle Macht, diesen Satan in die Schranken zu weisen. Jetzt kommt's. Also, Paulus, der schreibt in Philipper 2, Vers 12, daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, das ist, glaube ich, keine Spaßsache, ja, sondern hier geht es um Leben und Tod. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist das, was Gott macht. Du musst mitmachen, du musst zeigen, dass das ernst ist, du musst dabei sein, ja. Und Gott wirkt in dir, der startet was und der vollendet es. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das ist Gottes Plan für uns. In dieser verdrehten Welt, und wenn wir hinausgucken, das ist schon so verdreht, das siehst du gar nicht mehr, so verdreht ist das. Das ist so verdreht. Und wir sollen uns nicht mit dieser Welt drehen, sondern wir sollen standhaft Gottes Kinder sein. Wir sollen unseren Weg gehen mit Gott, mit Jesus. Und das fällt auf. Das ist ein Zeugnis, wenn du nicht mehr mitmachst mit dem alten Dreck, was du früher gemacht hast, sondern wenn du den Weg mit Jesus gehst. Ja, auch scheinbar negative Dinge in Kauf nimmst. Warum lassen sich so viele Christen einsperren? In Nordkorea, in die islamischen Länder, in China, ja? Weil ihnen das wichtiger ist, weil Jesus ihnen wichtig ist, weil sie Jesus erlebt haben. Weil sie wissen, das ist mein Erlöser. Und hier in dieser Welt, irgendwann mal sterbe ich sowieso. Aber am Ende meines Lebens will ich beim Herrn sein. Und da werde ich ankommen, wenn ich ihm treu bleibe. So. Und jetzt zum Abschluss. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Friede Gottes, wo alles übersteigt, ist mit dem Heiligen Geist gekommen. Vater, wir danken dir, dass du so ein gewaltiges Werk gemacht hast. Vater, wir danken dir, dass diese Texte, die 3000 Jahre alt sind, die sind so aktuell wie eh und je. Die ändern sich nicht, das bleibt immer gleich. Dein Wort bleibt immer gleich, dein Wort ist ein ewiges Wort, das bleibt immer gleichgültig. Es bleibt immer gleich zuverlässig. Es bleibt immer gleich wahr. Und Vater, wir danken dir für dein Wort, was wir heute Morgen gehört haben. Vater, und ich bete, dass das uns trifft in unserem Herz drin, dass es uns nicht gleichgültig lässt, sondern dass wir uns von dir einfach aufschrecken lassen, ermahnen lassen, belehren lassen, Vater. Du hast immer einen besseren Plan für uns, wie wir selber je haben könnten, wie wir selber uns das jemals ausdenken könnten. Du hast immer was Besseres im Himmel vor uns liegen. Halleluja. Vater, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, und wir sind es auch. Vater, wir danken dir, dass wir in dieser Welt sind, aber wir gehören nicht mehr dazu. Wir gehören zu dir. Wir sind hier Gastarbeiter, wir sind hier Fremdlinge. Wir suchen hier kein Wellnessstudio, sondern wir suchen die ewige Stadt, wo wir in Ewigkeit sein dürfen, Vater. Und Vater, so bete ich heute Morgen für uns alle, dass du uns ganz neu erfüllst mit der Kraft aus der Höhe, ja, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen, dass wir stark sind dem allem, was nur kommt, dass wir da dem entfliehen, ja, und dass wir da widerstehen können, dass wir nicht mitmachen den Weg, den diese Welt geht und den, was sie ihre Ideologien und ihre Philosophien, was da alles drinsteckt, was sie uns ködern wollen, sondern wir wollen auf deinem Wort leben, in deinem Wort leben, von deinem Wort leben, von deiner Kraft leben, Vater. Halleluja. Wir wollen von dir abhängig sein. Von deiner Kraft leben. Halleluja. Vater. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir gehabt haben heute Morgen. Und ich bete, dass wir das mitnehmen können in die Zukunft. Dass wir uns daran erinnern, dass es ein böses Ende geben kann. Auch, dass nicht alles selbstverständlich ist. Aber wir hoffen und wir vertrauen auf deine Gnade, dass du mit uns, mit jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du zum Ziel kommst. Halleluja. Jesu Namen danke ich dir, Vater. Amen.